The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 29. März. Früher, bevor es ins Bett ging, sah man sich das Sandmännchen an. Heute geht es nach dem Sandmännchen erst so richtig los, zumindest wenn man Robert Habeck, Olaf Scholz oder Christian Lindner heißt. Von Sonntag bis gestern Abend, kurz in die Tagesschau hinein, haben die Spitzen der Koalition getagt. Nächtelang, unterbrochen von einer Reise nach Holland und dem Besuch des Präsidenten aus Kenia bei Olaf Scholz. Das ließ sich nicht mehr verschieben.
Wir hatten viele Fragen miteinander zu besprechen.
Christian Lindner, der FDP-Chef, zeigte sich anschließend halbwegs versöhnt, würde ich sagen, und zeigte auf die ach so ahnungslosen Medien.
Zwischendurch konnte man lesen, über was wir angeblich diskutiert haben. Ich darf Ihnen versichern, wir haben öfter über die Dinge diskutiert, von denen niemand von Ihnen wusste, dass wir darüber gesprochen haben. Und teilweise haben wir gelesen, worüber wir angeblich gestritten hätten, obwohl diese Dinge niemals thematisiert worden sind von irgendjemandem. Das war also auch ein gewisses Unterhaltungsmoment.
Na ja, also, was wurde denn nun wirklich beschlossen? Ricarda Lang von den Grünen, die verrät es uns jetzt.
Wir haben uns darauf geeinigt, die Bahn hat einen Investitionsbedarf in den nächsten Jahren bis 2027 von 45 Milliarden Euro. Das ist ein Riesenpaket, das ist ein Riesenbedarf. Und wir machen uns jetzt daran, das aufzudecken, da rein zu investieren. Und deshalb werden wir gemeinsam als Ampel die Lkw-Maut ab dem nächsten Jahr erhöhen.
Auch Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, war müde, aber nicht unglücklich, zumindest tat er so.
Das waren Diskussionen, wo wir ringen mussten. Das sage ich in aller Klarheit, aber etwas, wo wir dafür sorgen werden, dass das Deutschland-Tempo, das wir ja schon beim Ausbau der LNG-Terminals gesehen haben, also endlich eine andere Geschwindigkeit, auch im Vergleich zu den letzten Jahren, eine andere Geschwindigkeit, mit der jetzt Politik gemacht werden kann, dass das auf sämtliche Bereiche auch der Infrastrukturplanung angewandt werden kann.
Nun ist es ja nicht so ganz leicht, sich auf all dieses wirklich einen Reim zu machen. Und deshalb hilft uns beim Reimen heute Morgen Michael Brücker, der Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Also jeder sieht sich ja jetzt als Gewinner dieser Marathonverhandlungen. Aber was, Michael, hat beispielsweise die FDP für sich und ihre Wähler rausgeholt?
Ja, Gabor, es ist alles eine Frage der Perspektive und tatsächlich kann sich da jeder seine Rosinen rauspicken. Die FDP allen voran hat immerhin ihren Volker Wissing ein bisschen aus der Schusslinie rausgenommen. Die Emissionsminderungsziele der Bundesregierung sollen künftig aggregiert werden, also nicht mehr die einzelnen Sektoren betrachtet werden. Das hilft Volker Wissing, denn er ist ja im Moment der böse Bube, weil er am wenigsten CO2 im Verkehrsbereich einspart. Das ist sicherlich ein Punkt für die FDP. Außerdem Technologieoffenheit auch bei den Heizungen, Wasserstoff. Heizungen. Von Experten eher skeptisch gesehen, sind jetzt mit drin im Papier und ein Förderprogramm für die E-Fuels gibt es auch noch obendrauf. Also die FDP hat was anzubieten.
Womit wir ja bei den Grünen sind, die hatten ja insbesondere Robert Habeck viel Wirbel gemacht. Sie wollten in ganz Deutschland die Öl- und auch die Gasheizungen rausreißen. Ist das jetzt gelungen?
Ja, Gabor, Robert Habeck hat in den Tagen dieser Koalitionsausschüsse, das ging ja über mehrere Tage, tatsächlich mehrfach auch sehr verärgert reagiert. Denn er hatte nicht nur die FDP gegen sich, sondern auch oft genug die SPD und den Kanzler in vielen Punkten. Und da soll er durchaus auch mal laut geworden sein. Habeck und die Grünen waren unter Druck. Trotzdem, sein Erfolg ist, dass das Gesetz überhaupt kommt. Das Gebäudeenergiegesetz wird im Sommer noch verabschiedet, vor der Sommerpause. Und es ist der Einstieg in den Ausstieg aus dem fossilen Heizen. Zwar sind die Übergangsfristen jetzt wohl ein bisschen größer geplant und nicht jeder muss seine Heizung sofort raus. Aber eine erneuerbare Heizung, also eine Ökoheizung, die sich zu 65% aus Ökoenergien speist, ist das Ziel dieser Regierung. Es kommt ein bisschen später, aber der Umbau kommt und das steht jetzt im Sommer spätestens auch so im Gesetz.
Verstehe. Dann sind wir doch auch schon bei der SPD. Hat die Sozialdemokratie hier Erfolge zu vermelden oder ist das schon der große Erfolg, dass Olaf Scholz weiter Kanzler bleibt und die Ampel gehalten hat?
Ja, das ist der größte Erfolg. Olaf Scholz hatte ja vor allem zwei streitbare Partner zusammenzubringen und gar nicht mehr so eigene inhaltliche Probleme mit den Themen, sondern es war Grün gegen Gelb und Gelb gegen Grün. Insofern ist der Erfolg, dass es einen Erfolg gibt. Und die SPD hat immerhin beim Mieterschutz ein paar Passagen hineinverhandelt, die neu sind. Und das wichtige Bekenntnis beim Gebäudeenergiegesetz, dass alle Härten durch eine Förderung vermieden werden sollen. Also, Gabor, das heißt, wenn du eine neue Heizung irgendwann brauchst, weil deine kaputt ist, sollen mindestens zu 50% dieser Anschaffungskosten sollen dir vom Staat in irgendeiner Form wiedergegeben werden. Sei es durch Steuerzuschüsse oder Steuerboni oder andere Fördermittel. Also diese soziale Abfederung der Energiewende, das war der SPD wichtig. Das steht jetzt auch im Papier.
Und hat sich das Ganze denn aus deiner Sicht und aus Sicht der anderen politischen Beobachter denn da gelohnt oder hätte man das kürzer haben können?
Man hätte das kürzer haben können, aber vielleicht muss man auch verstehen, dass diese Ampel im Grunde eine Art Mini-Koalitionsvertrag da jetzt neu verhandelt hat. Es gibt Themen, bei denen Grüne und Gelbe fundamental anderer Meinung sind, aus der Ideologie heraus, aus einem anderen wirtschaftspolitischen Ansatz heraus. Und das musste jetzt neu verhandelt werden, nachdem man sich ein Jahr lang vor allem um Krieg und Konflikte in der Ukraine gekümmert hat. Und das war jetzt ein kleiner neuer Koalitionsvertrag, der da geschmiedet wurde. Immerhin 17 Seiten. Und insofern, glaube ich, gab es gar keine andere Alternative als neu zu verhandeln. Aber dass die Ampel deswegen vor dem Ausstand, wie es einige herbeigeschrieben haben, das ist Unsinn. Keiner dieser drei Parteien hat ein Interesse daran, gerade dass die Union regiert und sie selber das Bündnis zerbrechen lassen. Also insofern, diese Ampel hält mindestens noch 3 Jahre, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn es mal eben ruppig wird und von einer Fortschrittskoalition wenig zu sehen ist. Es ist eine stinknormale Koalition. Da muss jeder seine Interessen bedienen und dafür braucht es dann manchmal auch Nachtsitzungen.
Na, vielen Dank, Michael, für diese Einschätzung am frühen Morgen.
Danke, Gabor, bis später.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Für die Öl- und für die Gasheizung, da soll bald Schluss sein. Die umweltfreundliche Alternative hört auf den Namen Wärmepumpe. Philipp Bauster ist CEO von Thermondo und der weiß mehr dazu. Und was er dazu weiß, sagt er uns auch gleich im Interview.
Also bei einer Gasheizung, die hat so eine Effizienz, die ist nahe 100%. Eine Wärmepumpe hat eine Effizienz, die ist so zwischen 300-450%, je nachdem, wie gut ausgelegt sie ist.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York kennt die neuesten Pläne des Alibaba-Chefs Daniel Zhang. Und der Zeichentrickfilm Aristocats von Walt Disney ist der wird general überholt. Außerdem Adele fällt der Abschied aus Las Vegas unfassbar schwer. Die Gebäudesanierung gilt als sogenannte Sleeping Beauty der Energiewende. Sleeping Beauty, also die schlafende Schönheit, denn die Heizung ist nun mal einer der ganz großen Verbraucher fossiler Energien. Und Experten sagen, dass in diesem Bereich 1/3 der Energie einfach durch den Kamin geblasen wird. Also ran an die alte Ölheizung, dachte sich auch Robert Habeck und ließ einen Gesetzentwurf erarbeiten, der dann in den vergangenen Wochen für mächtig Zoff gesorgt hat, auch in der Koalition. Aber gestern hat die Ampel beschlossen, das umstrittene Gebäudeenergiegesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag zu schicken. Damit dürfte das Konjunkturprogramm für die Wärmepumpe gesetzt sein. Wer von diesen Plänen der Regierung profitiert? Naja, das sind Firmen, die gerade in großem Umfang Wärmepumpen installieren. Firmen also wie Thermondo aus Berlin. Philipp Bauster ist Gründer und CEO dieser Firma und mit ihm hat Michael Bröker über die Wärmepumpe als vermeintliches Allheilmittel bei der Energiewende gesprochen. Mal schauen, was die beiden da so besprochen haben. Los geht's!
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Philipp Bauster.
Ja, hallo, freue mich hier zu sein.
Herr Pauster, Sie bauen mit Thermondo Wärmepumpen in Deutschland ein. Da müssten Sie sich doch jetzt mal offiziell hier in diesem Podcast beim Bundeskanzler bedanken, oder?
Na, ich glaube, wir Bürger sollten uns bei ihm bedanken, denn was der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsminister tun, ist erstmal grundsätzlich richtig. Die Gebäude verursachen 30% der CO2-Emissionen in diesem Land und bis vor kurzem hatten wir da nicht so richtig so einen Plan. Aber schon die letzte Regierung hat ja festgelegt, dass wir 2045 klimaneutral sein wollen. Das heißt, jedes Segment muss bis dahin klimaneutral sein und da eine Heizung 20 Jahre hält, haben wir nicht mehr viel Zeit.
Nur ist die Technologiefrage scheinbar ja regierungsamtlich geklärt. Sowohl Robert Habeck als auch Olaf Scholz sagen, die Wärmepumpen müssen in die Häuser. Der Gesetzentwurf, der jetzt geleakt wurde, sieht de facto vor, dass die Wärmepumpe das einzige Mittel bleibt, wie ich mein Haus ökologisch heizen kann. Ist das wirklich so?
Na, der Gesetzentwurf sieht vor, dass 65% der Wärme erneuerbar sein müssen.
Was kaum ein anderes System schafft.
Korrekt. Da gibt es ja diese Kritik, wir sollen technologieoffen sein oder noch Zeit für Innovation lassen. Und deshalb ist die Mathematik ganz wichtig. 2045 minus 20, 20 Jahre hält eine Heizung eigentlich immer, ist 2025. Jetzt können wir sagen, wir haben jetzt noch knapp 2 Jahre für Innovation. Oder wir können sagen, naja, wir wissen ja, dass wir eine Sache sehr gut können als Deutschland, sind wir wirklich weltweit sehr weit vorne, und das ist eben den Strom erneuerbar herzustellen. Wir sind bei knapp 50% im letzten Jahr gewesen, des Anteils des Stroms, der erneuerbar war. Ich habe also schon eine erneuerbare Energiequelle. Und ich weiß auch, dass ich keine fossilen Energieträger in diesem Land habe, nur so wenige. Und die meisten muss ich importieren aus Ländern, deren Wertesystem wir nicht teilen oder die nicht unseres. Also ich habe schon mal 2 gute Gründe, auf den Strom zu wechseln. Und das ist genau das, was eine Wärmepumpe macht. Sie nutzt den Strom, um zu heizen.
Einspruch, euer Ehren, Herr Pauster, immerhin geht es ja um Ökostrom. Und wenn ich richtig informiert bin, beziehen wir gerade unsere Energie hauptsächlich durch Kohle. Gleichzeitig wollen wir aus der Kernenergie aussteigen. Und ich sage mal, 70% oder 75% aller Häuser in Deutschland wurden vor 1980 gebaut. Das heißt, wir bräuchten ja ein immenses, gigantisches Modernisierungsprogramm, das auf Ökostrom beruht, den wir kaum haben, weil wir im Moment noch Kohle nutzen, wo wir aussteigen, Kernenergie, wo wir aussteigen. Also woher kommt dieser grüne Strom denn dann, wenn wir tatsächlich alle auf die Wärmepumpe umsteigen?
Es waren jetzt relativ viele Punkte gleichzeitig. Ich nehme die mal auseinander. Der erste Punkt ist, können wir oder sollten wir zuversichtlich sein, dass wir weiterhin erfolgreich den Anteil der erneuerbaren Energien im Strom erhöhen. Als ich Thermono gegründet habe, das war 2013, da hatten wir so einen Anteil von 23-24% an der Stromerzeugung aus Erneuerbaren, weitestgehend Wind und Photovoltaik. Heute sind wir bei knapp 50%. Also in ziemlich genau 10 Jahren haben wir so gute 25% Punkte geschafft. Jetzt sind wir ja gerade sogar noch ehrgeiziger geworden. Also ich glaube schon, dass wir zuversichtlich sein sollten, positiv sein sollten, dass uns nochmal so in 10 Jahren 25 Punkte gelingen. Es gibt zumindest...
Zielmarke ist 80%
erneuerbar. 80% sogar. Ne? Und jetzt sage ich mal, das ist jetzt ein schönes Stretch-Ziel. Aber 25% haben wir schon mal geschafft. Also wir sollten wirklich die Selbstvertrauen haben und auch die Zuversicht haben, dass uns das gelingt.
Aber ist es realistisch? Das ist ja die Frage.
Absolut ist das realistisch. Es gibt grundsätzlich genug Wind und genug Sonne in diesem Land. Der Bundeswirtschaftsminister hat gesagt, wir brauchen 2% der Landmasse für Wind. Das ist dann die Güterabwägung, die wir treffen müssen. Wenn wir unabhängig sein wollen vom Import von fossilen Energieträgern aus Ländern, die weitestgehend keine Demokratien sind, die Frauenrechte anders betrachten als wir, dann ist das wahrscheinlich alternativlos. So, und der zweite Punkt ist, warum halt die Wärmepumpe? Ja, die Wärmepumpe ist eben strombasiert und sie ist nicht nur das, sondern sie ist auch ein Energiewunder. Also bei einer Gasheizung brauche ich 1 Kilowattstunde Gas, die ich reintue, und ich kriege so etwas weniger als 1 Kilowattstunde Wärme raus. Die hat so eine Effizienz, die ist nahe 100%. Eine moderne Gasheizung. Mhm. Eine Wärmepumpe hat eine Effizienz, die ist so zwischen 300-450%, je nachdem, wie gut ausgelegt sie ist. Und jetzt hatten Sie gerade gesagt, naja, viele dieser Häuser sind ja noch gar nicht wärmepumpenfähig. Auch das stimmt so nicht ganz. Der Fraunhofer hat gerade eine Studie herausgebracht, es gibt diverse Studien, und alle deuten so darauf hin, dass wir irgendwo zwischen 50-65% der heutigen Einfamilienhäuser, Betonung Einfamilienhäuser, sind heute schon wärmepumpenfähig.
Heißt, was braucht dieses Haus genau?
Nicht viel. Einfach alte Heizung raus, neue Heizung rein. Die Legende, dass ich unbedingt...
Fußboden aufreißen...
Nein, das sind wirklich Dinge, die gestreut werden, die einfach nicht stimmen. Das ist nicht richtig. Also niemand verbraucht mehr Wärmepumpen als wir, niemand plant mehr Wärmepumpen, und wir können eindeutig bestätigen, dass das nicht so ist. Ich muss in seltenen Fällen meine Heizkörper vielleicht austauschen, aber auch dann nur wenige. Aber die große Masse, und das sind 50-65% der deutschen Einfamilienhäuser, sind heute schon wärmepumpenfähig.
Nochmal die Ursprungsfrage, warum Wärmepumpe, warum nicht eine hybride, effizientere Gasheizung?
Gas kommt aus anderen Ländern. Wir haben in Deutschland kein Gas. Erstens. Zweitens, Gas hat ungefähr 200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Also wenn ich so einen ganz normalen Haushalt nehme, dann verbraucht er 25.000 Kilowattstunden. Das sind also 5 Tonnen CO2 im Jahr. Und genau das wollen wir 2045 eben nicht mehr emittieren.
Außer wir würden sagen, wir machen Fracking und wir gehen mal an die eigenen Bestände in Deutschland ran. Auch das würde uns unabhängiger machen.
Das ist richtig. Also die Autarkiefrage würde das beantworten, absolut. Wenn es denn genug da wäre. Aber es würde nicht die CO2-Neutralität liefern.
Okay, dann kommen wir mal zu den Kosten. Also mal nehmen wir mal an, die Ziele stimmen, wobei wir ja dann, wie wir wüssten, 4-5 Windräder alleine pro Tag bauen müssten, um diese Ziele zu erreichen. Aber Sie sagen, lasst uns zuversichtlich sein, wir schaffen das mit der Ökoenergie, und damit wäre die Grundlast für die Wärmepumpe da. Richtig? Das ist jetzt mal die These. Dann müssen Sie sie jetzt auch noch einbauen können, und ich muss einen Termin bekommen. Und wenn ich die Handwerksverbände höre, sagen die ausgeschlossen, dass sie in den nächsten 6 Monaten bei uns irgendwie einen Termin bekommen.
Fachkräftemangel ist ein Thema. Wir haben ja grundsätzlich als Gesellschaft ein Thema, dass immer weniger junge Menschen auch schon in den letzten 10, 15 Jahren den Weg ins Handwerk suchen. Plus, es gibt immer weniger junge Menschen. Mhm. Das ist ein absolutes Thema. Da gibt es zum Beispiel eine Kampagne oder eine Vereinigung, wo viele der Unternehmen, die so ähnlich sind wie wir, auch aus der Photovoltaik, sich zusammengeschlossen haben. Ohne Hände keine Wende, haben einen offenen Brief geschrieben, um das auch nochmal zu betonen und auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, was da zu tun ist. Darüber hinaus werden wir demnächst bei Thermondo zusammen mit der Bundesagentur für Sprunginnovation, der Sprint, das gibt es ja übrigens in Deutschland, in Europa nur in Deutschland, ist ja der amerikanischen DARPA-I nachgebaut worden oder inspiriert worden dadurch. Und mit denen zusammen, also die haben uns wirklich konkret angesprochen, die haben gesagt, naja, Fachkräftemangel ist ja nicht nur eine Frage zum Beispiel mehr Menschen ins Handwerk zu holen oder auch Immigration zu vereinfachen, das ist wichtig, sondern darüber hinaus auch noch wirklich, welche Rolle spielt Technologie? Wie kann ich vereinfachen? Und wir werden demnächst einen Bericht rausbringen, wo wir zeigen, dass sozusagen 10x im Handwerk, eine Verzehnfachung der Effizienz im Handwerk möglich ist, genau eben durch den Einsatz von Software, durch Vorfertigung zum Beispiel, also durch wirklich das Durchdenken und auch anteilige Industrialisieren von handwerklichen Prozessen, ist genau das, was wir seit 10 Jahren machen, dass es eben geht.
Aber trotzdem brauche ich am Ende einen oder zwei, der mir das Ding in den Garten setzt oder an die Straße setzt oder vor das Haus setzt, dass die Wärmepumpe beinhaltet, richtig?
Absolut. Und das sind ja tolle Nachrichten. Das ist übrigens ein ganz starker Grund, warum viele junge Menschen sich fürs Handwerk entscheiden sollten. Denn ChatGPT wird viele, viele Bürotätigkeiten wahrscheinlich überflüssig machen und andere künstliche Intelligenz. Aber das Handwerk ist nach wie vor, hat goldenen Boden. Es wird noch auf ganz lange Zeit, zumindest in unserer Lebenszeit noch so sein, dass Menschen genau die Tätigkeit machen, die Sie gerade beschreiben, in Vorgärten gehen, Fundamente legen, in Keller gehen und Wärmepumpeneinheiten verbauen.
500.000 Wärmepumpen hat Olaf Scholz gesagt, müsse man einbauen pro Jahr. Wie viel schafft Thermondo, wenn es am 01.01.2024 wirklich losginge mit einem Programm? Und was können Sie wirklich einem Kunden versprechen, dass der innerhalb von 4 Wochen dann bitte gerne auch ein Handwerkerangebot haben möchte?
Also im Moment ist unser Durchschnitt 90 Tage. Wir sind oft auch schon deutlich schneller. Und am 01.01.2024 wollen wir einen Durchsatz haben von 1.000 Anlagen im Monat.
Große Befürchtung ist ja nicht nur, dass ich mir eine komplett neue Heizung reinbauen lasse, die vielleicht Geld kostet, sondern dass vielleicht der Strombedarf einfach steigt und ich am Ende höhere Stromrechnung habe. Was sagen Sie gegenüber dem Argument?
Bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, weil die Alternative zu einer Förderung, das ist ja das typische deutsche Instrument ist, ich traue mich nicht ins Detail rein zu regieren, sondern ich komme halt mit einem Topf, den nennen wir Förderung und dann da sitzt natürlich eine Administration drauf, unter der wir übrigens auch leiden, weil die halt auch nicht hinterherkommt gerade. Und die Alternative wäre natürlich, den Strompreis zu senken. Das ist ja auch ein bisschen passiert im Sommer. Im Sommer ist zum Beispiel die EEG-Umlage aus dem Strompreis rausgenommen worden. Aber gleichzeitig haben wir zum Beispiel die Mehrwertsteuer beim Gas rausgenommen. Ja? Das heißt, die Relation zwischen Gas und Heizöl auf der einen Seite, also den fossilen Energieträgern, und dem Strom auf der anderen Seite, eben dem einen Energieträger, bei dem ich mit höchster Wahrscheinlichkeit weiß, dass ich ihn grün bekomme, und zwar 100% grün bekomme eines Tages. Demnächst mal 60-70% und irgendwann mal 100% grün. Und die Länder, wo ich die höchste Penetration an Wärmepumpen habe, sind Länder mit sehr geringen Stromtarifen. Norwegen, Wasserkraft, Schweden, Atomkraft. Übrigens zwei Länder, zurück zu einem der Klischees, die deutlich kältere Winter haben als wir, die eben nicht Millionen von Dämmmaßnahmen gemacht haben. Ich habe selber mal in Schweden gewohnt, ich kann das bestätigen. Da sind gerne auch 100 Jahre alte Holzhäuser, die sind schlechter gedämmt als unsere Häuser hier. Aber der Strom ist eben so günstig, dass es Sinn macht, eine Wärmepumpe zu betreiben. Und das wäre die Alternative. Das Strommarktdesign anzugehen, ist allerdings deutlich komplexer, als eben ein wenig Förderung auszuschütten.
Die Wärmepumpe als Instrument der Energiewende, der Wärmewende, das war Philipp Hauster. Vielen Dank für Aufklärung und Information. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da blicken die Anleger weiterhin auf die angeschlagenen amerikanischen Banken. Alle wichtigen Entwicklungen dazu kennt unsere Börsenreporterin in New York einen. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Ein neuer Tag mit neuen Informationen zur Bankenkrise. Anne, sag uns, was hat sich da getan?
Ja, es gab ja gestern eine Anhörung vor dem US-Senat zu der ganzen Bankenkrise, also vor allem zu dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank. Das Thema war da, wie es dazu kommen konnte, dass die beiden Banken praktisch über Nacht zusammenbrachen. Befragt wurden da die Verantwortlichen der Regulierungsbehörden. Die verteidigten im Prinzip alle Entscheidungen und vor allem auch die Entscheidung, die Kundengelder zu retten, indem der Höchstbetrag, bis zu welchem Einlagen ja eigentlich versichert sind, also diese 250.000, aufgehoben wurde. Vom Senat gab es auch einiges dann an Kritik. Die Regulierer hätten den Kollaps bei der Silicon Valley Bank eigentlich vorhersehen müssen, also das Risiko, das sich da über die Zeit aufbaute. Ein Vertreter der Notenbank wies die Kritik allerdings zurück mit den Worten, dass die Bank, also die Silicon Valley Bank, einfach daran gescheitert sei, das Risiko von Zinserhöhungen und damit möglichen Liquiditätsengpässen richtig abzuwägen. Die Regulierer sprachen sich aber trotzdem alle für strengere Bankenregulierungen aus, was an der Wall Street bei den Anlegern dann aber nicht so gut ankam. Was die Regulierer aber auch ganz deutlich machten, war, dass wir uns bewusst machen müssen, dass vieles in Zeiten von Tech und Social Media einfach anders funktioniert und deshalb auch ganz neue und andere Risiken für die Banken da sind, die man einfach beachten muss. Weil klar, das stimmt schon irgendwie, so schnell, wie sich da die Panik über die sozialen Netzwerke verbreitet hat, so schnell konnte das Wall Street Journal in 2008 ja gar keine neue Zeitung drucken und so schnell, wie die Leute dann ihr Geld bei den Banken aus Panik abgezogen hatten, das wäre damals in der Form ja auch nicht denkbar gewesen. Gestern bei der Anhörung kam zum Beispiel auch raus, dass Kunden innerhalb von 2 Tagen versucht hätten, fast das gesamte Geld der Silicon Valley Bank abzuziehen. Das muss man sich mal vorstellen. Also ja, es bleibt super spannend und es gibt jeden Tag neue Details. Heute gibt es ja dann nochmal eine Anhörung vor dem Senat.
Das chinesische Amazon heißt Alibaba und plant große Umstrukturierungen. Der Konzern soll in unterschiedliche Firmen aufgespalten werden. Anne, klär uns bitte auf, was sind das für Pläne von Alibaba-Chef Daniel Zhang?
Ja, und zwar soll das Unternehmen in 6 unabhängige Unternehmensteile aufgespaltet werden und dadurch sollen dann auch separate Börsengänge möglich werden. Alibaba selbst würde dann nur noch als so eine Art Holding-Firma quasi agieren. Das Unternehmen glaubt, dass die Geschäftsbereiche dadurch unabhängig voneinander erfolgreicher werden können. Die größte Einheit bleibt das E-Commerce-Geschäft mit 2 Untereinheiten. Das macht ja jetzt auch schon den größten Umsatz aus, fast 70%. Und dann gibt es auch noch die Bereiche Cloud, lokale Dienstleistungen, Logistik und Unterhaltung. Insgesamt erinnert es so ein bisschen an Google, muss ich sagen. Da gab es ja vor 8 Jahren auch eine Umstrukturierung, dann unter dem Dach von Alphabet. Was aber jetzt noch nicht so ganz klar ist, ist, ob das irgendwie mit den Regulierungen in China zu tun hat. Macht schon irgendwie so den Anschein. Aber nichtsdestotrotz, hier in den USA an der Wall Street kamen die ganzen Pläne sehr gut an. Die Alibaba-Aktie schloss mit einem Plus von über 14%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass viele denken, Zeichentrickfilm sei doch gar kein richtiger Film. Aber dem ist nicht so. Für den Walt Disney-Film Aristocats zum Beispiel, da brauchte man 325.000 handgefertigte Zeichnungen. Also das ist mal richtig Arbeit. In dem Film geht es um einen Millionenerbe, einen bösen Hausdiener und eine sehr vornehme Katze, die in einem vorübergehenden Stadium der Armut und der Obdachlosigkeit mit ihren Kindern, naja, das lustige Leben der Straßenkatzen von Paris kennenlernt. Und wo Paris ist, ist natürlich auch die Liebe nicht weit.
Doch willst du gerne wissen, wo's am besten mir gefällt? Gewiss nicht in Rom, mein Home Sweet Home, nur Paris ist meine Welt. Jawohl.
Guck mal, ein Straßenkater.
Psst, hör zu.
Yeah.
Wie der Disney-Konzern jetzt bekannt gab, soll in 2 Jahren eine Neuauflage dieses Klassikers in die Kino kommen. Und tatsächlich wird diesmal an der Handarbeit gespart. Denn man braucht jetzt keine 300.000 Einzelzeichnungen mehr. Der Film wird eine sogenannte Live-Action-Animation. Das heißt, ein Spielfilm mit echten Schauspielern in realer Kulisse und nur die sprechenden oder auch singenden Katzen werden dann vom Computer animiert und in die Handlung hineingeschnitten. Regisseur, und das ist das Bemerkenswerte an diesem Projekt, wird der Musiker Amir Thompson. Eher bekannt unter seinem Künstlernamen Questlove. Der Mann ist eine Ikone der Black Music in den USA. Unter anderem hat er die Band The Roots gegründet. Angeblich wünscht sich Disney die neuen Aristocats mit einem leicht jazzigen Anstrich. Und da wiederum ist Questlove genau der richtige Mann. Gänzlich unbedarft, was die Filmregie angeht, ist er übrigens nicht. Vor 2 Jahren hat er den Dokumentarfilm Summer of Soul gedreht über das schwarze Gegenfestival in Harlem, zum überwiegend von weißen Hippies besuchte Woodstock. Are you ready, black people? Yeah! Are you really ready? Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling? Mit dieser Doku, damals seinem Regiedebüt, hat er dann auch gleich einen Oscar gewonnen. Diese Visitenkarte ist offenbar beim Walt Disney Konzern sehr, sehr gut angekommen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die amerikanische Wüstenstadt Las Vegas eben nicht nur ein Spielerparadies ist, sondern auch ein Mekka für die großen Musikstars. Immer wieder haben Künstlerinnen und Künstler sogenannte Residencies in der Stadt aufgeschlagen, aufgebaut. Das heißt, sie spielen über einen gewissen Zeitraum täglich oder auch wöchentlich ihre Konzerte. Diese ständig wiederkehrenden Auftritte sind bei den Fans sehr beliebt, denn die Spielorte in Las Vegas sind deutlich kleiner, privater als die üblichen großen Hallen, in denen sonst diese Superstars ihren Auftritt haben. Schon Elvis zog die Fans mit seinen Konzerten nach Las Vegas. Über 800 Auftritte hat er dort absolviert. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Aber auch Popstars der Gegenwart wechseln gerne für einige Zeit, Monate, manchmal auch fast ein Jahr oder länger nach Las Vegas. Zum Beispiel Britney Spears. Oder auch Celine Dion, Elton John und Cher. Der neueste Star am Las Vegas Pop-Himmel ist die britische Sängerin Adele. Sie wohnt jetzt da und sie arbeitet fleißig. Ihre Shows sind ausverkauft, was nicht nur an ihrer Musik liegt, sondern auch an ihrem guten britischen Humor. So begrüßt sie Gäste, die zu spät im Saal eintreffen, mit einem kleinen Witz. Call these latecomers, where have you been gambling? Crikey, come on, yeah, get your seats, come on, yeah, but a pool party. Die Karten sind begehrt und entsprechend schnell auch ausverkauft. Genau deswegen hat sich die britische Pop-Ikone jetzt entschieden, ihren Aufenthalt in Las Vegas zu verlängern. Noch in diesem Jahr wird sie 34 weitere Konzerte spielen. Schade eigentlich, dass es in Deutschland kein Las Vegas gibt, nur Baden-Baden. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Morgen begrüßt Sie an diesem Mikrofon Michael Bröker und danach am Freitag und auch in der Karwoche meine Kollegin Chelsea Speaker. Ich bin dann in den USA und mal weg und werde Ihnen hinterher berichten. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.